So, dann darf ich euch begrüßen zum Schiur zur Parashah, den ich heute vertretungsweise mache. Wir haben Parashat Korach, womit sich die Frage ergibt, wovon handelt eigentlich Parashat Korach? Wer will mir erklären? Also diese Frage ist sehr leicht und wir werden es dann ein bisschen komplizierter machen. Wovon handelt Parashat Korach? Parashat Korach handelt von der Geschichte von Korach. Das ist einmal sehr einfach. Aber worum geht es da eigentlich? Was ist diese Geschichte von diesem Korach? Worum geht es da?
Um die Infragestellung von Mosches Führungsanspruch.
Ja, das ist schon einmal sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich eine Frage. Wessen Führungsanspruch?
Mosche.
Okay, ich bin einverstanden, aber ich könnte jetzt genauso mit derselben Überzeugung sagen, Aharon. Also, das ist etwas, das wir uns ein bisschen anschauen können. Worum geht es eigentlich? Geht es um den Moschee oder geht es um den Aharon? Es geht jedenfalls um die Infragestellung von Führungsanspruch. Das ist ganz, ganz richtig. Darum ist diese Parascha übrigens ein extrem spannendes Stück aus politikwissenschaftlicher Sicht. Also wenn man etwas über Leadership und Organisation und politische Konflikte anschauen will, dann ist man in dieser Parascha in einer Geschichte, wo alles da ist, was dazu gehört. Fassen wir einmal ganz kurz zusammen, was eigentlich so passiert. Was ist die Handlung? Es gibt einen Typen, der heißt Korach. Was will dieser Korach? Und was tut er so und was geschieht dann? Ungefähr kennt er ja die Geschichte. Versucht ein bisschen zu erinnern, was passiert eigentlich in dieser Geschichte? Allgemeines Schweigen. Also Korach hat irgendeine Gruppe rund um sich. Lassen wir das einmal sehr, sehr pauschal stehen. Er sammelt irgendwelche Leute um sich und die gehen vor Mosche und eventuell Aharon hin und sagen, was soll das mit eurem Führungsanspruch? Was ist deren Argument? Was behaupten die, warum sich Mosche und Aharon irgendwie zu viel anmaßen? Was behaupten die und was wollen sie?
Also sie sind nicht vom Stamm Levi und sträuben sich dagegen, dass dem Stamm Levi gewisse Sonderrechte eingeräumt werden.
Jetzt kriegen wir gleich ein kleines Problem. Aber Grundausrichtung stimmt. Sie sagen, die Leviim oder vielleicht eher die Kohanim, sagen wir lieber Kohanim, die haben da irgendwelche Privilegien. Dieser Aharon, der hat so viele Privilegien und wir wollen das auch. Wie kommen wir dazu, dass wir das nicht kriegen? Einen Fehler muss ich korrigieren. Korach ist vom Stamm Levi. Aber wenn wir genau schauen, werden wir sehen, dass es auch Mitwirkende gibt, die nicht vom Stamm Levi sind. Und da werden wir uns gleich ein bisschen was anschauen. Jetzt, ich glaube meistens, wenn man versucht, diese Geschichte zusammenzufassen, schaut eine Zusammenfassung dieser Geschichte so aus, dass man sagt, Korach hatte gewisse Verbündete, hat Mosche und Aharon den Vorwurf gemacht, alle sind heilig. Und warum tut ihr euch da extra heilig machen? Und verlangen, dass sie genauso heilig sein können, wie sagen wir mal Aharon und die Kohanim. Lassen wir das mal ein bisschen vage, worum es genau geht. Und dann kommt es nach verschiedenem Gezerre und Konflikt, kommt es so zu einem Showdown, wo dann was passiert. Es gibt dann diese Art von Test, wo 250 Mannen, die jetzt alle Hohepriester werden wollen, sich versammeln im Heiligtum mit ihren Schaufeln, um beim Altar tätig zu sein. Und es kommt dann ein Feuer vom Himmel und verzehrt diese Leute. Und außerdem passiert noch etwas. Und das wird uns jetzt ein bisschen verwirren und wir werden dafür eine Lösung suchen. Es passiert noch etwas, nämlich es öffnet sich die Erdspalte und die verschlingt den Korach und sein Team. wo wir schon jetzt ein bisschen einen Verdacht haben könnten, eine Frage haben könnten, ja, was jetzt? Was passiert jetzt eigentlich? Ist das das Feuer, das die 250 Mannen beim Altar verzehrt? Oder ist das die Erde, die ihren Mund öffnet, um den Korb und seine Leute zu verschlucken? Also irgendwas in dieser Geschichte ist ein bisschen komplex. Aber ich nehme an, immer wenn man es versucht zusammenzufassen, wird man am Anfang einmal diese Schiene wählen, dass man sagt, Korach hat sein Team, er ist ja offensichtlich die Hauptperson. Schauen wir uns das ein kleines bisschen genauer an. Ich sollte uns vielleicht einen Text aufmachen. Ich möchte ein bisschen zeigen, dass die Geschichte von Korach eigentlich zwei Handlungsstränge hat, die miteinander verschmelzen. Und das ist etwas sehr, sehr Spannendes, weil das kommt natürlich im Leben auch manchmal vor, wenn es wo Konflikte gibt, dann gibt es eine Gruppe, die hat Interessen, die will etwas. Und vielleicht gibt es auch eine andere Gruppe, die hat zwar andere Interessen, will aber zum Beispiel aufgrund ihrer eigenen anderen Interessen diesen Führer auch irgendwann irgendwie loswerden. Also es kann durchaus Koalitionen geben in politischen Konflikten von Gruppen, die eigentlich verschiedene Motive haben, aber irgendwas gemeinsam haben, dass sie zum Beispiel die bestehende Führung gerade absiegen wollen. Und wenn wir genau schauen, dann haben wir in dieser Geschichte so eine Situation, dass wir zweierlei Interessenstränge haben, wo wir aber sehen werden, dass einer, und zwar genau der, den wir gerade gesagt haben, der die Anklage an die Kohanim oder an Aharon, sich für zu heilig zu halten, ist so das Hauptthema. Aber schauen wir uns das ein bisschen an. Ich habe gerade auf dem Bildschirm ein bisschen Text getan, damit wir den für uns haben. Am Anfang unser Parasha, das ist in dem Midbar des Kapitel 16. Vayikach Korach ben Yitzhar ben Kehad ben Levi, Vedadan ve Aviram ben Ne'eliav, Ve'on ben Pelet ben Reuven. Dieser Satz ist super. Dieser Satz bringt alle Übersetzer von Torah-Übersetzungen zur Verzweiflung, weil diesem Satz fehlt nämlich ein Objekt. Vayikach Korach, Korach nahm. Was nahm er? Steht nicht da. Es gibt dann unendlich viele Kommentare, die hier die Lücke füllen. Was nahm Korach? Gar nichts. Also, das ist ein interessanter Satz. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein elliptischer Satz, der, wo halt klar ist, Korach nahm in die Hand, etwas zu tun, Korach nahm sich Verbündete oder so. Also man kann sehr, sehr viele sinnvolle Lösungen haben. Fast keine Bibelübersetzung traut sich, den Satz hier wörtlich so stehen zu lassen, wie er ist, sondern die Übersetzer müssen hier immer ein kleines bisschen was ergänzen. Aber wir sehen ja schon, was nahm Korach eigentlich wirklich. Und wir sehen ja übrigens, wie der Korach mit Vollnamen heißt. Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Levi. Korach ist ein Levi aus der Familie Kehat. Kehat war nicht irgendwer. Das waren die, die den Aaron HaKodesh getragen haben. Das waren sogar innerhalb der Levi. Also Korach ist ein Levi. Aber es reicht dem Korach halt vielleicht nicht gerade ein Levi zu sein. Man könnte ja auch gleich der Kohen Gadol sein. Also wenn man nebbig in einem System vielleicht von europäischen Adel ein Baron ist, warum will man nicht Kaiser werden? Also Korach ist ein Levi und wir haben hier ein bisschen sowas, das riecht nach einer Palastrevolution. Korach ist nicht der arme Benachteiligte, der nichts hat. Der hat eine ganze Menge, aber er will mehr. Und dann haben wir und Dadan und Aviram bene Eliav und ben Pelet bene Reuven. Dann haben wir plötzlich Leute aus dem Stamm Reuven. Und das ist ein Dadan und Aviram und gewisse Söhne eines Eliav und ein Onben Pelet. Die sind Söhne von Reuven. Die sind aus dem Stamm Reuven. Was will der Stamm Reuven? Was könnte der Stamm Reuven für eine Unzufriedenheit haben? Wir haben sehr eindeutig mit Leuten zu tun, die eine Revolution anzetteln, also irgendwo muss eine Unzufriedenheit vorliegen. Was könnten Vertreter, vornehme Vertreter, das sind alles Leute, die sind nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, die sind ja mitten in einer Oberschicht. Was könnten Vertreter des Stammes Reuven für ein Bedürfnis haben, an bestehender Macht etwas zu ändern? Womit könnten die unzufrieden sein?
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ist Ruben der älteste Sohn Jakobs?
Und ah ja, ganz genau. Und als solcher wäre er der logische Kandidat gewesen für die Führung. Und das ist aber dann Jehuda geworden. Ganz genau. Im Buch Bereschit haben wir einige Schritte, wie Ruben sich nicht so herausbringt, dass er der Führer ist und Jehuda letztlich sich zu dem entwickelt, der der Anführer ist. Ruben wäre doch der Erstgeborene. Also Ruben geht es vielleicht eher um die politische Führung. Während dem Korach geht es eher um die Frage, wenn ich ein Levi bin, wieso kann ich dann nicht gleich ein Kohen sein? Wir sehen hier schon ein bisschen einen Hinweis, dass das zwei verschiedene Parteien sein könnten. Ich werde das dann genauer zeigen. Jetzt, ich glaube, ich sehe übrigens einen Ruben, dem ich kurz zuwinken sollte. Hallo. Hallo, Ruben. eine kleine Bemerkung am Rande, die jetzt nicht das Thema für unseren Shiur ist, aber das ist eine sehr berühmte, ein sehr berühmter Midrasch, den ich nicht auslassen möchte. Es wird hier erwähnt, ein gewisser Herr namens On Ben Pelet. Und dieser On Ben Pelet hat die Eigenschaft, dass er hier steht, als ein Teilnehmer an dieser Gruppe, die jetzt Revolution macht, und kommt dann nie mehr wieder vor. Er verschwindet einfach aus der Geschichte. Die anderen werden wieder noch genannt und der On Ben Pelet ist auf einmal weg. Und da gibt es einen sehr, sehr spannenden Midrasch, der sagt, der On Ben Pelet hat es sich überlegt und ist zu Hause geblieben und hat doch nicht an dem Aufstand teilgenommen. Und wer hat den On Ben Pelet motiviert, nicht an dem Aufstand teilzunehmen und es lieber bleiben zu lassen und sich zurückzuziehen? Seine Ehefrau. Das wird gerne als ein Beispiel gebracht, für das in einer Partnerschaft die Partnerin und der Partner, das kann in beide Richtungen natürlich gehen, auch ein korrigierender Faktor sein kann. Und es gibt im Bereschit, im Schöpfungsbericht, diese berühmte Stelle, wo Gott sagt, er wird für den Menschen schaffen, eine Ezer Kenegdo, eine Hilfe ihm gegenüber oder je nachdem, wie ich es übersetze, eine Hilfe gegen ihn. Und dann ist die große Frage, was heißt eine Hilfe gegen ihn? Wie ist man eine Hilfe gegen jemanden? Man kann natürlich sagen, der Satz heißt wortwörtlich eine Hilfe, die ihm gegenübersteht, die ihm entspricht. Das ist auch eine Übersetzung, die völlig richtig ist. Aber dort setzt der Midrasch an, der sagt, Eser Kenegdo, eine Hilfe gegen ihn, meint eine Hilfe, die auch manchmal sagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Es kann eine Hilfe sein, bei etwas dagegen zu sein. Und die Ehefrau von On Ben Pelet ist also das Paradebeispiel für eine Hilfe gegen ihn, indem sie gesagt hat, du magst da nicht mit. Gehen wir jetzt nicht ins Detail, diesen Midrasch sich anzuschauen, wäre einmal eine eigene Aufgabe, aber ich wollte ihn nicht unerwähnt lassen. Und jetzt haben wir dann die erheben sich also gegen Moshe. Und was haben wir hier? Anashim, Bibne Israel, Chamishim, Umatayim, Nesie, Eda, Kiree, Moed, Anshechem. 250 Menschen, die waren Vornehme, die waren Fürsten, Nesieim, also Fürsten im Sinn von irgendwelche Stammeshäupter. 250 geht sich jetzt natürlich nicht aus Stamm im Sinn von Shevet, aber Häupter einer Familie, eines Familienclans, die waren Leute. Hier steht ausdrücklich Anshechem, Leute von Namen. Das ist übrigens ganz gut, um die Geschichte zu verstehen, dass man versteht, es geht hier nicht um Leute, die von irgendwoher kommen, sondern das sind alles Leute, die sind wer. Und die versammeln sich gegen Moshe und gegen Aharon. Und hier sehen wir schon ein bisschen, ich nehme es jetzt ein bisschen vorweg, weil wir haben nicht die Zeit, es so genau zu analysieren. Ich möchte doch noch auf etwas anderes hinaus. Aber die versammeln sich gegen Moshe und gegen Aharon. Wir sehen also hier diese zwei Motive. Ja? Es gibt die Gruppe, also Korach ist so irgendwie der Chef, der die Revolution anführt. Und es gibt die Gruppe Dadan Aviram, Bnei Eliav mit dem On Ben Pelet, der dann wieder verschwindet. Die sind aus dem Stamm Reuven. Die haben eher was gegen Moshe. Und es gibt die 250 Menschen, die werden eher was gegen Aaron haben, wie wir aus der Fortsetzung der Geschichte schon sehen, die sagen, hey, wir können auch Tempeldienst. Was bilden sich diese Kohanim ein? Was bildet sich der Aaron ein? Zu sagen, nur er macht Tempeldienst, wir können das auch. Und vielleicht gerade, weil das Leute sind, die jemand sind. Das sind Stammes-Clan-Vorsitzende. Das sind Leute mit einem Namen. Das sind also auch Leute, die sagen können, Moment mal, warum soll ich das nicht können? Das sind Leute, die sich gerade deshalb, weil sie in einer eher gehobenen Position sind, auch was zutrauen. Und wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen, ich versuche es nicht allzu ausführlich zu machen, ihr könnt es dann auch einfach selber nachlesen, dann sieht man nämlich, wenn man diese Fährte einmal hat, dass das eigentlich zwei Parteien sind, dann ergibt die Geschichte in manchen Details mehr Sinn. Weil die Geschichte ist auch ein bisschen wirr. Und wenn man versteht, dass das aber zwei Parteien sind, die miteinander koalieren, dann ergeben die einen oder anderen Verdoppelungen, die man vermuten könnte. Wie wir gesagt haben, es gibt die 250, die umkommen beim Versuch, Altarfeuer zu bringen. Und es gibt, dass die Erde sich spaltet. Wieso sind das zwei verschiedene Sachen? Ja, weil das mit zwei verschiedenen Parteien zu tun haben, die auch zweierlei wollen. Und hier haben wir zum Beispiel im Vers 5, dass Mosche spricht zu Korach und zu seiner Gemeinde und ihnen das anbietet und sagt, naja, machen wir das. Morgen wird Hashem sich zeigen und wer so ein Altarfeuer bringen will, der kann es ja probieren. Das ist ein bisschen eine erschreckende Sache, weil Mosche müsste eigentlich wissen, dass das lebensgefährlich ausgehen wird. Und er sagt ihnen aber, na, wenn ihr unbedingt glaubt, dann macht ihr das, nehmt eure Pfannen, wo man das Räucherwerk hineingetan hat, und bringt das Räucherwerk und so weiter. Und er spricht ausdrücklich mit Korach und sagt auch ausdrücklich Söhne Levi zu Korach. Also hier, wir wissen schon, dass Korach ein Ben Levi ist. Er spricht sie auch an, ihr seid ja Leviim und verhandelt mit ihnen als Leviim und macht ihnen den Vorwurf, ihr habt doch ohnehin eine Rolle innerhalb von Am Israel, ist euch das zu klein? Euch hat Hashem schon abgesondert von den anderen. Also wenn wir sagen, das sind jetzt Privilegien, dann ist er hätten ja die Leviim schon Privilegien, wo jemand sagen könnte, hey, wieso ich nicht? Also gerade ihr argumentiert mit dieser Sache. Übrigens etwas, das in der Politik in der Welt immer wieder vorkommt. Und dann haben wir plötzlich, wenn wir weiterschauen, in Vers 12, weil die Schlacht Moschee, die Kohle, der Tan, Ule Averam, Bni Eliav, und die antworten dann, weil Jomru, Luna, alle. Mosche schickt zu, er lässt rufen, den Datan, den Averam und die Söhne von Eliav, und die sagen, wir kommen nicht hinauf. Hier sehen wir, das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn man am Anfang nicht diese Fährte genommen hat, dass das zwei Camps sind, dass das zwei Parteien sind, die hier gemeinsam gegen Mosche auftreten, dann kennt man sich schlecht aus. Aber so ist es doch eigentlich ganz logisch. Er hat zuerst einmal mit dem Korach und der 250 gesprochen und hat gesagt, hallo ihr, das ist selber die, was ist los? Und jetzt schickt er zu rufen, den er dann den Abiram und die Familie auf, die haben wir die Stelle, wo ein Pelles zu Hause geblieben ist, und die verweigern sich aber zu kommen. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wie es ja auch so um Symbole geht, wer wichtiger ist. Weil sie sollen zu Mosche kommen, weil Mosche ist der Führer. Und sie sagen, nein, wir gehen nicht hinauf zu dir. Ja? Also, sie verweigern, zu ihm hinzugehen. Der Mosche könnte gefälligst zu ihnen kommen. Oder sie reden mit ihm überhaupt nicht, ist nicht ganz klar. Also es geht hier auch um diese Symbole. Was, ich soll zu dem Mosche hinkommen? Wer bin ich? Ich bin wichtig. Und wir sehen, das ist die andere Gruppe. Zu denen sagt er auch was anderes. Was sagt er zu denen? Ist es denn euch, zu den Leviim hat er gesagt, ist euch zu wenig, dass ihr Leviim seid? Das kann er zum Stamm Ruben nicht sagen. Ist es denn zu wenig, dass ich uns rausgebracht habe. Also Sie sagen, Entschuldigung, nicht er sagt zu Ihnen, Sie verweigern ja das Gespräch mit ihm, aber Sie lassen offensichtlich irgendwie ausrichten. Na, ist es denn nicht genug, dass du uns herausgebracht hast, das ist eine ganz arge Stelle, aber was ist hier Erzelat Chalafudwash? Lahamitenu Bamidbar. Wir sind ja hinter der Geschichte der Spione und wir sind ja schon in der Zeit, seit der Parasha der letzten Woche, wo klar ist, es gibt jetzt 40 Jahre Wüstenwanderung und die Leute kommen nicht mehr ins Land. Ja? Und das ist der Vorwurf. Du hast uns weggenommen aus einem Land, wo es uns gut gegangen ist, damit wir da jetzt in der Wüste sterben. Weil nach Erz Israel sind wir ja nicht gekommen. Und Mosche soll also schuld sein daran, nicht die Meraglim sind schuld daran, Mosche ist schuld daran, dass wir da jetzt alle in der Wüste sterben. Das ist die Rhetorik und die Unzufriedenheit, die in dieser Gruppe geschürt wird. Und es ist ganz arg, wenn wir uns anschauen, wie die argumentieren. Die sagen, Eretz Zavat Chalav Udvash, ein Land fließend von Milch und Honig, ist normalerweise im Tanach nicht Ägypten, sondern Eretz Israel. Und sie reden hier aber Ausdrücke von Ägypten. Das ist aus dem Zusammenhang klar. Du hast uns herausgenommen aus diesem Land, damit wir in der Wüste sterben, anstatt uns in ein Land zu bringen von Zavat Chalav Udvash. Und nicht nur, dass du uns dorthin nicht hineingebracht hast, wo wir ein Erbe bekommen würden, was wir jetzt nicht bekommen und so weiter. Und wir kommen also jetzt nicht mit dir, um zu reden. Das ist dann deren Schlussfolgerung. Also das ist das andere Camp.
Wirft man Mosche auch?
Kommt das Ganze,
wirft man Mosche auch vor, er steht ja da. Und du würdest dich hochstilisieren zum Prinz über uns. Wirft man ihm vor, dass er eine Stellung beansprucht, die ihm eigentlich nicht zusteht. Er macht das nur, damit er sich selbst profilieren kann.
Klar, genau das ist der Punkt. Hier wird dem Mosche vorgeworfen, er macht sich zum politischen Führer. Während Ruben sagen könnte, wir haben Anspruch auf die politische Führung, weil Ruben war der Erstgeborene. In der anderen Gruppe sagen die Leute, wir wollen auch Kohanim sein. Da ist der Böse der Aharon. Hier ist der Böse der Mosche. Natürlich haben die zwei so weit gemeinsames Interesse, dass das Sinn ergibt, dass die zusammenarbeiten. Es sind aber sehr wohl zwei Gruppen. Es wäre alles so, würde die Geschichte nicht so ausgehen, dass es ohnehin für die Revolutionäre schlecht ausgeht, wäre es natürlich ganz, ganz spannend, würden die gewinnen, dann wären die nachher gar nicht einig. Also das kann man durchaus erkennen, dass längerfristig deren Interessen ja gar nicht zusammenpassen würden, weil Korach hat natürlich kein Interesse daran, dass Ruben sich ein Stamm Nachkommen aus dem Stamm Ruben sich zum Herrscher machen. Und umgekehrt haben diese vornehmen Leute aus dem Stamm Ruben, denen ist das völlig wurscht, wer da der Kohen Gadol sein soll. Also das sind zwei verschiedene Interessen und einmal geht es mehr gegen Moschee und einmal geht es mehr gegen Aharon. Wir werden dann am Ende der Parascha allerdings sehen, dass sozusagen, wenn man sagt, okay, was ist jetzt das wirklich Wichtige in der Geschichte, ist es wohl doch die Aharon-Schiene, die Frage, wer sind die Kohanim? Jedenfalls geht das Ganze dann so aus, dass Mosche in diesem Zerfrontenkampf nicht viel tun kann. Es kommt dann zu diesem Showdown mit den Pfannen für das Räucherwerk im Heiligtum, im Mishkan. Und es kommen dann tatsächlich diese 250 Mannen, die eigentlich alle wissen müssten, wie gefährlich das für sie ist, weil es kann nur einen Kohen Gadol geben. Also es ist ziemlich eindeutig, dass 249 von den 250 es nicht überleben können. Und jeder glaubt, er ist der eine, der es schafft. In Wirklichkeit schaffen es alle 250 nicht. Aber selbst wenn man sich in deren Gedanken hineinversetzt, was stellen sich die vor? Ja? Also hier sehen wir auch ein bisschen, wie sich so eine Hysterie oder so eine Stimmung hochschaukeln kann, wie irrational so etwas werden kann, dass die Leute glauben, dass das nicht möglich ist.
Jetzt müsste Ihnen doch eigentlich bewusst sein, wir haben ja zwei Söhne Aarons, die auch Feuer bringen, obwohl sie es nicht dürfen. Müsste Ihnen doch bewusst sein, was die Konsequenz ist.
Ja. Und wir werden auf diesen Punkt mit Nadav und Avihu auch noch kommen. Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Die müssten eigentlich wissen, es gab sowas schon einmal. Es gab den Fall von Nadav und Avihu. und haben offensichtlich nichts daraus gelernt. Also in dieser Geschichte ist einiges ziemlich erschreckend. Jedenfalls wissen wir, wie das dann ausgeht. Es geht entsprechend schlecht aus. Aber hier sehen wir wieder diese Zweigleisigkeit, dass hier eigentlich zwei Handlungsstränge miteinander verknüpft werden. Nämlich, wir haben zunächst, dass sich die mit ihren Pfannen versammeln und so weiter. Und Moshe sagt dann, Hashem sagt zu Moshe und zu Aharon, sie sollen sich von dieser Gemeinde absondern, weil jetzt wird Gottes Zorn kommen. Und okay, und dann haben wir, Gott spricht zu Moshe, spricht zu der Gemeinde von dem Mishkan, Korach, Datan, Ve'Aviram. Das ist sehr interessant. Hier kommt jetzt wieder die andere Partei hinein. Es gibt irgendwo das Headquarter von Datan und Aviram. Korach ist in beiden dabei. Ja? Und es gibt hier die interessante Wortwahl Mishkan, Korach, Datan und Aviram. Was ist das Mishkan? Das Heiligtum. Also die haben ihr Headquarter, wo sie irgendwo ihre Parteizentrale hatten, haben sie schon Mishkan genannt, weil sie sind jetzt das Heiligtum. Aber hier haben wir wieder Datan und Aviram drinnen und nicht die 250. Und was dann passiert ist, dass Moshe nicht überall gleichzeitig sein kann. Und Moshe geht zu Datan und Aviram und versucht mit ihnen zu reden. Und gleichzeitig sagt er zur Eda, zur Gemeinde, und das scheint aber die Gemeinde der Schaulustigen sein, die sich bei den 250 versammelt hat, haltet Abstand, das wird jetzt gefährlich. Und dann passiert das Ganze, was passiert, dass diese 250 Leute beim Versuch, Räucherwerk zu bringen, von dem göttlichen Feuer verschlungen werden. Und dann haben wir außerdem, dass Datan, Korach, Datan und Aviram aus ihrem Zelt oder aus ihrem Camp da herauskommen und sie stehen da, Petach Holehem, am Eingang ihres Zeltes und ihrer Familien. Und Moshe sagt dann, naja, durch das wird jetzt bekannt werden, dass ich im Recht bin und diese Menschen im Unrecht sind, nämlich indem sich die Erdspalte öffnet. Also wenn man das einmal erkannt hat, dass das eigentlich zwei verschiedene Parteien sind, die sich da zusammengeschlossen haben, dann versteht man auch, warum hier ständig zwei verschiedene Sachen passieren. Das wollte ich zeigen, weil der Text wird dadurch wesentlich schlüssiger, als wenn man das nicht sieht. Sonst ist es einfach irgendwie sehr, sehr viel Action. Und die Frage ist, was das alles soll. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Fragen. Zum Beispiel kann man ganze Jurien über die Erde, die sich da öffnet, halten, was also ein Eingreifen ist von Gott, das normalerweise nicht der Fall ist. Also nicht nur, dass Gott eingreift, sondern wir haben auch sonst keine Geschichten, wo sich Erdspalten öffnen, wenn Gott gerade irgendwie eingreifen will. Also da gibt es ganz, ganz viele große Themen, die wir jetzt hier nicht unterbringen. Jedenfalls haben wir das dann, dass die Erde dieses Camp von Korach verschlingt. Es gibt einen interessanten Midrash, den Rashi zitiert, der das aufgreift, dass im Text am Schluss nicht klar ist, wo Korach jetzt eigentlich wirklich dazu gehört, weil Korach gehört zu beiden dazu. Gibt es den Midrash, dass Korach gewesen sei bei den 250, die im Mishkan umgekommen sind, und seine Leiche sei dann gerollt in die Erdspalte. Das klingt ziemlich wüst, aber was es halt ausdrücken will, ist, dass Korach bei beiden Seiten dabei war und daher auch irgendwie von beiden Konsequenzen erfasst werden muss. Weil da haben wir dann am Schluss von diesem Kapitel, das ist allerdings, weil es ist hier auch tatsächlich ein Absatz im hebräischen Text, aber wir wissen, die Kapiteleinteilungen sind ja nicht original, dass ein Feuer hervorgekommen ist, das all die 250 verzehrt hat, die dieses Räucherwerk versucht haben zu bringen. Und das ist natürlich ganz ähnlich dem, was passiert ist mit Nadav und Abihu. Jetzt ist ja die Parascha hier nicht aus. Und es ist interessant, festzustellen, dass es ist auch die Geschichte irgendwie nicht aus. Man könnte ja sagen, okay, das ist die Geschichte von Korach. Bis daher ist es meistens so das, was man allgemein kennt. Und jetzt ist die Revolution beendet und es ist gesichert, dass Moshe und Aharon die Führung haben. Aber es bleiben doch auch sehr viele Fragen offen. Wozu das Ganze eigentlich? Was wollten die da wirklich? Das ist im Text steht jetzt nicht so genau über die Motive, sondern wir haben gerade ein bisschen gesehen, okay, das eine kommt von Leviim und sie wollen eine Rolle im Mishkan haben, aber es steht nicht explizit, warum. Ja, da steht noch relativ viel, wenn Korach sagt, ja, die ganze Gemeinde ist heilig, was macht ihr euch heilig? Aber sehr genau erklärt ist es nicht. Und bei dem Camp von Reuven, Datan und Abiram, da ist es überhaupt so, dass eigentlich gar keine Begründung steht, sondern das war jetzt unsere Schlussfolgerung, dass wir gesagt haben, naja, die sind vornehme Leute aus dem Stamm Ruben und der Stamm Ruben kann sagen, eigentlich sollten wir als die Erstgeborenen, die Nachkommen des Erstgeborenen von Jakob, diejenigen sein, die Führung haben. Aber so ganz klar macht es der Text nicht. Und in Wirklichkeit geht die Geschichte ja noch ein Stück weiter und sie geht immer noch sehr, sehr dramatisch weiter. Es passieren lauter schreckliche Dinge in dieser Parascha. Man soll das auch nicht unterschätzen. Es liest sich vielleicht an der Oberfläche so wie, naja, die Bösewichte machen Revolution und werden bestraft und dann ist wieder alles gut. Es ist so einfach, ist es nicht. Es ist dann ziemlich lange noch gar nichts gut. Das, was als nächstes kommt, ist nämlich, sind die Nachwehen, dass das Volk einen Vorwurf macht und sagt, lieber Moshe und Aaron, ihr seid doch schuld daran, dass es zu all diesen Toten gekommen ist. Und dann gibt es noch einmal größere Katastrophen. Ich versuche jetzt ein bisschen im Text zu scrollen. Und am Ende der Parascha, wir haben dann die Frage, was mit diesen Feuerpfannen zu tun ist. Und erst am Ende der Parascha haben wir dann das, nachdem es diesen Vorwurf gibt, dass die Leute sagen, ihr seid schuld am Tod dieser 250, gibt es dann diese Geschichte, wo geklärt wird, dass Aharon der Richtige von allen Kohanim ist und der Stab Aharons derjenige ist, der da grünt. Und am Ende unserer Parascha haben wir dann so eine Bestätigung, dass dem Aharon gesagt wird oder dem Kohanim gesagt wird, welche Abgaben sie bekommen können und dass er so geklärt ist, dass die Kohanim diejenigen sind, die eben die Kohanim sind und die Leviim ja auch ihren Anteil bekommen. Das wird auch explizit festgehalten. Im Kapitel 18 ist das dann alles. Und dass die Abgaben an die Kohanim und an die Leviim gehen. Und der letzte Satz der Parascha, das ist der letzte Vers von Kapitel 18, der hat eine interessante Bemerkung, nämlich, dass man mit dem Heiligtum vorsichtig umgehen muss. Man soll keine Sünde auf sich laden, indem man ein falsches Fett isst. Da ist die Frage, was hat das überhaupt zu tun? Aber jedenfalls keine Sünde auf uns laden. Und die Kodschebne Israel, Lotechalelu. Und dass man das, was geheiligt ist, nicht entweiht. Velotamutu und dann werdet ihr nicht sterben. Also das ist eigentlich die Bilanz, dass die Abgrenzungen eingehalten werden sind. Jetzt kann man hier natürlich einige Fragen haben zu dieser Parascha, sogar sehr, sehr viele. Es gibt in den Kommentaren in der rabbinischen Literatur so ein bisschen drei Stränge, was die Partei von Korach oder Korach eigentlich wollte. Da sind wir jetzt bei den Leviim, die gesagt haben, wir wollen auch Priester werden. Weil dieser Schluss der Parascha handelt eigentlich sehr stark davon. Also das Nachspiel und die Geschichte danach zeigt vielleicht ein bisschen, dass das Hauptproblem, die Hauptfrage, um die es gegangen ist, war tatsächlich die Frage, die Korach aufgeworfen hat, wir sind doch alle heilig. Wieso maßen sich die Kohanim oder maßt sich Aharon da eine besondere Rolle an? Das ist vielleicht wirklich das eigentliche Thema. Und außerdem hat Korach sich einen Koalitionspartner geholt, wie das in der Politik vorkommen kann, und hat in diesem Camp von Datan und Aviram Verbündete gefunden, die eigentlich was anderes wollten, aber die hat auch noch dabei waren. Also so würde ich das gewichten, dass diese zwei Themen tatsächlich jetzt nicht völlig gleichwertig nebeneinander stehen, auch wenn sie dann, wenn sich die Handlung zuspitzt, wir haben uns das angeschaut, also die Geschichte an sich, mit wem Moshe reden muss und wo er da von dem einen Lager zum anderen hin und her laufen muss auch irgendwie, das scheint ziemlich gleichwertig sich abzuspielen, aber nachher macht uns die Tora doch eigentlich klar, das Thema, um das es jetzt wirklich geht, in dieser Parascha war die Rolle der Kohanim und nicht nur die Rolle der Kohanim, sondern auch die Abgrenzung des Heiligtums als Heiligtum. Es kann nicht jeder in das Heiligtum irgendwie hineinspazieren und dort alles Mögliche machen. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit den Personen von Kohanim zu tun, sondern auch damit, dass das Heiligtum ein bisschen ein abgegrenzter Bereich ist, wo nicht jeder alles tun kann. Auch die Kohanim können im Mishkan oder in einem Beit HaMikdash nicht einfach irgendwie alles machen, was ihnen gerade einfällt, sondern haben ja Regeln, was da alles zu tun ist. Und ich nehme jetzt mal den Text ein bisschen weg. Hier sehe ich, dass in der Zwischenzeit mehr geworden sind. Das freut mich. Ich versuche nur ein Telefon, das zu viel Hintergeräusch, Grundgeräusche hat, ein bisschen leiser zu machen. Jedenfalls gibt es also verschiedene Stränge in Kommentaren und Erklärungen, was das Camp von Korach wirklich wollte. Es gibt welche, die sehen es ein bisschen freundlicher für den Korach und meinen, dass er wirklich, oder gehen in die Richtung, er hat natürlich Fehler gemacht, aber gehen in die Richtung, er hat auch eine wichtige Frage aufgeworfen. Die Frage hat er vielleicht ernst gemeint, er hat wirklich ernst gemeint, ja, aber wieso? Wieso geht das nicht? Wir sind doch alle heilig. Das ist ja ein Argument. Dann gibt es die Kommentare, die mehr sagen, dem Korach ist es darum gegangen, Geld und Hab und Gut einzusammeln, indem er all die Abgaben bekommt, die die Kohanim bekommen. Und dann gibt es die ganz ähnlich, aber es ist nicht dasselbe, auf das Motiv der Ehre gehen. Dem Korach ist es vielleicht nicht so sehr darum gegangen, ein Schaf mehr oder weniger zu verdienen, sondern es ist ihm darum gegangen, dass er auch sein wollte. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr... Alle drei Zugänge sind sehr schlüssig und können begründet werden aus dem Text. Und es ist ganz sicher an allen dreien was dran. Ich habe in einem Shiur von Yair Kahn gefunden, dass er sehr betont, dass das Nachspiel, diese Nachgeschichte, wo dann alles geklärt wird, sehr wichtig ist für das Verständnis der ganzen Korach-Geschichte. Und dass es hier um einen Punkt geht, nämlich im Zuge dieser Revolution von Korach wurden ja die Grenzen des Heiligtums, des Mikdash, aufgelöst. Die Leute, die gekommen sind, mit ihren Pfannen, um Räucherwerk zu bringen, haben sozusagen die Barriere aufgemacht, die vorher da war. Vorher war irgendwie klar, es ist das Mishkan, es ist das Camp der Leviim. Dann hatten die Stämme ihre eigenen Wohncamps rundherum. Am Anfang vom Buch Bamidbar ist das ja alles sehr klar geschildert. Übrigens, jetzt verstehen wir, warum das am Anfang so klar geschildert ist. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen langweilig. Am Anfang vom Buch Bamidbar hat man vielleicht das Gefühl, wozu muss ich das so genau wissen? Aber jetzt ist es interessant, das im Hinterkopf zu haben, dass diese Camps klar abgegrenzt waren. Und es gab diese sehr klaren Regeln, dass man in einem Zustand von Tumah zum Beispiel nicht in das Heiligtum hineingehen kann. Spätestens seit der Geschichte von Nadav und Abihu wissen wir, dass Aharon und seine Familie nicht trauern durften, wenn sie Dienst im Heiligtum gemacht haben. Also man kann nicht in jeden Zustand in das Heiligtum hineingehen. Und da wurden dann plötzlich die Barrieren gebrochen. Und darum ist dann auch diese schreckliche Nachgeschichte, wo noch einmal sehr, sehr viele Menschen sterben, die sagen, hey, ihr, Moses und Aaron, ihr habt diese 250 umgebracht, was ihr gemacht habt. Ihr haben die Leute nicht gesehen, was gerade passiert ist, dass Gott da sehr eindeutig höchstpersönlich eingegriffen hat. Sicher haben sie das gesehen. Aber sie hatten vielleicht so eine Idee wie, also mir kommt es ein bisschen vor, dass vielleicht Menschen die Vorstellung hatten, okay, Moshe und Aharon sind jetzt also offensichtlich wirklich diejenigen, die von Gott bestätigt worden sind. Anscheinend haben die so gute Fähigkeiten, zu Gott zu beten, dass die sowas bewirken können. Und das ist ein großes Missverständnis. Weder Moshe noch Aharon hatten Interesse, dass diese Menschen daran sterben, sondern das, was einfach passiert ist, ist, dass Menschen in einem Zustand, wo sie nicht fit waren für das Heiligtum, wo Menschen zornig waren, wo sie dann in Trauer waren, nachdem die 250 gestorben sind, gibt es ja Angehörige und Hinterbliebene, die in Trauer sind. Und die waren nicht in dem Zustand emotional, wo sie eine Aufgabe von Heiligkeit wahrnehmen konnten. Und darum passiert das dann. Also nicht im Sinn einer Strafe, weil Gott jetzt mit denen alle so böse war, sondern im Sinn einer Konsequenz. Ja. Also, das ist Parashat Korach, das hier verhandelt wird, wie, wer, nicht nur wer, sondern auch wie geht man in ein Heiligtum hinein. Am Anfang geht es vor allem um das Wer, dass es eine Partei gibt, die findet, wir können alle Kohen Gadol sein. Und im Zuge der ganzen Geschichte geht es aber vielleicht am Schluss dann auch ein bisschen um das Wie. Nämlich, du kannst nicht einfach in jeden x-beliebigen Zustand in das Heiligtum hineinspazieren, übrigens auch nicht als Kohen und schon gar nicht als Nicht-Kohen. Und wenn doch, dann hat das entsprechend dramatische Konsequenzen. Jetzt sehe ich, dass wir in der Zeit so weit fortgeschritten sind, dass ich den Parashat-Teil einigermaßen abschließen sollte, außer es